Herzlich willkommen bei True Criminology, dem Kriminologie-Podcast. In diesem Podcast widmen wir uns aktuellen kriminologischen Themen. Wer mehr zu Ausmaß, Hintergründen und Ursachen von Kriminalität erfahren will, hört gern nochmal in die Folgen 1 bis 52 rein. Ich bin Gina Wollinger, Soziologin und Kriminologin an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW.
Und ich bin Nicole Bögelein, Soziologin und Kriminologin an der Universität zu Köln. In der heutigen Folge wollen wir uns mit der sogenannten Prepper-Szene beschäftigen. Was ist Prepping? To prepare aus dem Englischen heißt vorbereiten. Viele kennen den Begriff vielleicht aus der Küche. Was früher mal Vorkochen hieß, nennt man heute Meal Prep. Preppende bereiten sich also vor. Das ist soweit so gut, da kann man jetzt erstmal sagen, ist eigentlich ja kein kriminologisches Thema. Warum es trotzdem eins ist, darauf gehen wir in der heutigen Folge ein. Das Preppen, um das es hier geht, ist nämlich nicht die Vorbereitung von Nahrung, sondern die Vorbereitung auf drohende Krisenereignisse. Beispielsweise Stromausfälle, Industrieunfälle oder Naturkatastrophen werden da in einschlägigen Foren benannt, aber auch Terror oder Bürgerkriege. Und die Preppenden gehen davon aus, dass, wenn es zu so etwas kommt, eine Kettenreaktion einsetzen wird und die Versorgung zusammenbrechen wird. Und sie versuchen daher, sich darauf vorzubereiten, indem sie in allen lebenswichtigen Bereichen Vorräte haben. Also sie haben eine Möglichkeit, sich mit Wasser zu versorgen, Strom herzustellen, ausreichend Lebensmittel, einen Grundstock an medizinischer Versorgung und haben auch Ideen, wie die öffentliche Sicherheit gewahrt werden kann. Teilweise geht es ihnen auch darum, überlebenswichtige Fähigkeiten zu erlernen. In der Forschung spricht man immer wieder davon, dass Preppen kein Hobby sei, sondern eigentlich eine Art Lebenshaltung.
Also man denkt sich dann auch rein, ne, was könnte dann genau passieren? Es geht jetzt nicht nur um das Essen, was dann irgendwo bereitstehen muss, dass man ausreichend trinken und Nahrung hat, sondern auch, dann funktioniert irgendwie der Stromlaufwerk nicht, sauberes Wasser, Pumpsysteme, Filteraufbereitung und so weiter und so fort. Also man spinnt sozusagen das alles sehr weit, was passiert, wenn dies oder jenes als Krisensituation einbricht und der Staat nicht in der Lage ist, damit umzugehen. Und insofern ist das auch nochmal so ein wichtiges Element dabei, diese Vorstellung, nicht nur, dann gibt es irgendwo eine Krise, eine Überschwemmung oder so, man muss mehr für sich selbst sorgen, sondern auch der Staat bricht eigentlich zusammen. Also ist nicht mehr in der Lage, das zu regeln, hat nicht mehr das Gewaltmonopol, es können dann andere Sachen möglich sein. Also das ist damit auch verbunden. Es ist insofern ein ausgeprägtes Untergangsdenken. Und so kommen wir jetzt auch zu bestimmten ideologischen Kreisen mit diesem Thema. Denn solche Themen wie Ausnahmezustand, Krisenvorsorge, Untergangsdenken, Staat bricht zusammen und so weiter, das sind auch bei der extremen Rechte identitätsstiftende und mobilisierende Elemente. Deshalb ergeben sich hier Anknüpfungspunkte. Krisenvorsorge kann ein extrem rechtes Identifikationsangebot entfalten und somit auch mögliche Radikalisierungspotenziale.
Und tatsächlich geht es über das Potenzial hinaus. In Deutschland stehen Teile der preppenden Szene seit 2017 unter Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Damals wurde ein rechtsextremes Netzwerk aufgedeckt, das den Sturz der Regierung am Tag X geplant haben soll. In der medialen Darstellung ist es so, dass Preppende durchaus ambivalente Figuren sind. Manchmal werden sie in Berichten als paranoide Spinner dargestellt. Manchmal ist man fasziniert von ihnen. Dann werden sie eher in die Richtung rechtsextreme GefährderInnen geschoben. Jedenfalls, das ist immer gemeinsam, zumindest in der medialen Berichterstattung, geht es darum, dass es eine von der Gesellschaft losgelöste Randgruppe ist. Die empirische Forschung zeigt uns, dass es durchaus auch eine andere Gruppe gibt, also einfach eine Gruppe, die sich wirklich versorgen möchte für den Fall, dass etwas passiert. Dazu kommen wir gleich noch. Aber die Gruppe, die also kriminologisch relevant wird, das ist eben doch die Gruppe, die sich von so gesellschaftlichen Standards entfernt.
Im Mittelpunkt vom Preppen steht zunächst die Befassung mit möglichen Folgen eines Krisenereignisses. Also was wäre, wenn Szenarien, die werden durchgespielt. Dabei stellt sich heraus, dass die Gesellschaft sehr verletzlich ist. Und im nächsten Schritt suchen Preppende nach Möglichkeiten, die Folgen für einen selbst zu bewältigen. Dadurch wird die eigene Abhängigkeit von der Gesellschaft problematisiert. Und man strebt durch dieses Preppen nach Selbstermächtigung. Preppen verspricht, die Abhängigkeit zu reduzieren. Das eine ist natürlich das Anhorten von Vorräten. Ich glaube, das hat man auch erstmal so im Kopf, wenn man ans Preppen denkt. Preppende horten Vorräte für 3 Monate. Lebensmittel, aber auch Medikamente, Batterien, Hygieneartikel, Gaskocher, Taschenlampen, Akkus, Kerzen, Wasseraufbereitungsanlagen und Ausrüstung, Einbau von Solaranlagen, Holzöfen, Sicherheitsfenstern. Also es ist sehr weit gedacht. Dann haben Preppende oft Fluchtrucksäcke, damit sie im Fall der Fälle aus dem Krisengebiet fliehen können. Die nennt man übrigens BOB, Bug Out Bag, oder Inch, I Never Come Home. Einige Preppende haben Offroad-Fahrzeuge, die ein autarkes Leben ermöglichen.
Preppen beginnt insgesamt bei der Einstellung und den richtigen Fähigkeiten. Es geht darum, dass man auch ein Grundverständnis von Erster Hilfe hat. Man braucht Wildpflanzenkenntnisse. Man muss wissen, wie man Knoten macht. Man muss eine Idee haben, wie Funken funktioniert. Man muss sich mit Permakultur auskennen, auch mit Tarnung. Morsen spielt zum Teil noch eine Rolle. Und dann aber eben auch Kampfsport oder Sportschießen. Und die Ästhetik und die Ausrüstungsgegenstände sind häufig robust und es sind durchaus auch ja gerade Funktionskleidungsstücke, die man aus Army-Shops beziehen kann. Und hier sieht man nochmal so einen Ansatzpunkt für die Kriminologie, eben in dem Moment, wo Kampfsport und Sportschießen mit auf die Bildfläche kommen, sind natürlich auch Fragen von legalem oder illegalem Waffenbesitz, der Frage von, welche Ziele verfolgt man eigentlich damit etc. Also hier ist wieder so ein Grenzbereich erreicht, das kann alles möglich sein, dass man das im Rahmen der Möglichkeiten macht, die man eben hat, aber es kann eben auch immer einen Schritt weitergehen.
Preppende üben also den Ernstfall. Es gibt Forschung von Julian Genner, wo verschiedene Interviews geführt wurden und da zählt zu den Beispielen, einer stellt seiner Familie einmal im Jahr Strom, Wasser und Heizung ab, um die Vorsorge hochzufahren und den Ernstfall quasi zu testen. Oder einer hat für seine Familie Fluchtrucksäcke und übt das Tragen, um im Ernstfall ein abgelegenes Grundstück mit weiteren Vorräten zu erreichen. Einer führt Durchschlageübungen durch, um sich unentdeckt mit Infrarotschutz und Armbrust ausgerüstet von A nach B bewegen zu können. Ein anderer hat mit FreundInnen Fluchtpläne ausgearbeitet und Treffpunkte definiert. Oder einer hat Plastikfässer mit Vorräten im Wald vergraben.
Das Ganze passiert nicht nur individuell, sondern es gibt auch Kursangebote zur Weiterbildung. Neben Survival-Trainings, in denen man lernt, wie man Feuer macht oder Trinkwasser aufbereitet oder auch Unterschlupfe aus Naturmaterialien baut, gibt es eben auch spezifische Fluchttrainings, wo Fähigkeiten vermittelt werden, die hauptsächlich aus der militärischen Ausbildung stammen. Und da kommt auch eine Nähe zum Militär her. Tatsächlich sind viele der KursleiterInnen früher beim Militär gewesen oder sind es aktiv noch. Ein anderer Gesprächspartner von Genner hat übrigens auch erzählt, dass er einmal im Jahr eine Revision durchführen muss, um Vorräte und Ausrüstung zu überprüfen. Das zeigt also, man ist nicht einmal kurz Prepper für 4 Wochen und sagt, ich habe jetzt alles und jetzt kann ich mich wieder mit dem anderen beschäftigen, sondern es ist tatsächlich so, dass man diese eigene Krisenvorsorge permanent betreiben muss und immer auch so im Hinterkopf haben muss.
Man muss ja schon alleine gucken, wann laufen die Kidneybohnendosen ab oder so. Also muss man ja auch ein System haben, wenn man nicht alles wegschmeißen will. Insofern, es ist irgendwie wahrscheinlich permanent, ja, wie so ein Hobby in Anführungsstrichen. Und man denkt, glaube ich, auch bei viel diesen Sachen so an Abenteuerlust, Spinnertum und dergleichen. Aber ganz so harmlos ist es halt nicht, wie wir sehen an bestimmten Beispielen. Und das hat vor allem auch was mit diesem Staatsverhältnis zu tun. Also Preppen steht auch in einem ambivalenten und widersprüchlichen Verhältnis zum Staat. Einerseits ist umfassende Krisenvorsorge Bürgerinnenpflicht. Andererseits ist man staatsskeptisch, weil dabei ja immer auch diese Vorstellung ist, dass der Staat zusammenbricht und die Sicherheitssysteme des Staates nicht funktionieren in einer Krise. Einerseits ist ein persönlicher Notvorrat ein Element staatlicher Krisenstrategien. Man empfiehlt einen privaten Notvorrat für eine gewisse Zeit, um im Krisenfall die Zeit bis zum Anlaufen staatlicher Hilfe zu überbrücken und die Einsatzkräfte auch zu entlasten dadurch. Andererseits übersteigt die Krisenvorsorge der Preppenden diese Empfehlung. Hier manifestiert sich quasi so ein Misstrauen gegen den Staat, dem man nicht zutraut, Krisen zu meistern. Preppende sehen nicht die Katastrophe als Problem, sondern die ausgelöste Überforderung der Gesellschaft und ihrer Institutionen. Sie rechnen damit, dass der Staat versagt und eigentlich so das Ende der Menschlichkeit eintritt und auch Solidarität nicht mehr funktioniert. Also sie gehen davon aus, jeder muss dann gegen jeden kämpfen, der Stärkere gewinnt, vielleicht auch solche Vorstellungen. Und dafür bereiten sich vor, dafür machen sie sich quasi stark. Sie gehen von der dunkleren Natur des Menschen aus, der Mensch als des Menschen Wolf. Viele Preppende verheimlichen daher ihre Krisenvorsorge auch aus Angst vor Plünderung dann im Ernstfall, wenn andere wissen, dass bei ihnen viel zu holen ist.
Manche gehen in ihrer Staatsskepsis sogar noch weiter, weil sie Verschwörungserzählungen folgen, die sagen, dass es einen gezielten Komplott des Staates und anderer geheimer Mächte gegen die Bevölkerung gibt. Da geht es um so Szenarien wie Umvolkung und Schlacht gegen Asylinvasoren. Diese Begriffe bitte in Anführungszeichen denken. Da geht es um die Diskussion gerade im Kontext von der Covid-Pandemie, das Errichten einer Gesundheitsdiktatur und die Durchsetzung einer neuen Weltordnung. Also man erkennt hier so eine Mischung auch aus Gesundheitsskepsis, aus rechten, menschenfeindlichen Narrativen und auch so ganz großen politischen Weltverschwörungen. Das Spektrum an Positionen reicht hier von der Kritik an staatlichem Krisen- und Katastrophenschutz bis hin tatsächlich zur Ablehnung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das Preppen ist heterogen und lose. Es ist anschlussfähig an politische Strömungen, die das Vertrauen gegenüber dem Staat gezielt unterminieren wollen. Gleichzeitig, das ist die Ambivalenz, besteht das Ziel im Preppen ja darin, auch sich hier wiederum nicht einer Organisation anzuschließen, sondern so eine Selbstermächtigung als Potenzial zu realisieren. Man will sich aus eigener Kraft eine gute Zukunft ermöglichen und man geht in der Forschung davon aus, dass sich die aktuelle Popularität des Preppens nicht zuletzt daraus ergibt, dass es einen gewissen pessimistischen Zeitgeist gibt.
Und diese Grundannahmen der Preppenden, die sind anknüpfungsfähig für extrem rechte Ideologien. Da hätten wir zum Beispiel das negative Menschenbild, diese sozialdarwinistischen Einstellungen, also the survival of the fittest, nur der Stärkste kann sich durchsetzen, nur vorbereitete Personen können im Notfall überleben, jetzt hierauf übersetzt, ausgeprägtes Untergangsdenken in der Erwartung von systemrelevanten Krisen. Das negative Menschenbild basiert auf rassistischen Konstruktionen und der Erklärung jener als FeindInnen, die nicht im Sinne extrem rechter Ideologien handeln.
Und die extreme Rechte hat dann die Krisenvorsorge quasi eingebettet in ihr Untergangsdenken und hat es dann als Themenfeld für sich etabliert. Zudem ist es eine Strategie in Vorbereitung auf diesen Tag X, an dem die Macht übernommen werden soll. Dieses apokalyptische Tag-X-Narrativ ist jetzt nichts, was die Preppenden-Szene erfunden hat, sondern es ist ein extrem rechtes Narrativ. Und der Tag X dient hier als der Sinnbild für den Startschuss des herbeigesehnten Umsturzes.
Es gibt insofern Überschneidungen von Preppenden mit Personen aus der Querdenkerbewegung, dem verschwörungsideologischen Milieu und der extremen Rechten, auch in digitalen Sozialräumen. Rechtsextremismus braucht Krisenstimmung. Man entwirft eine als defizitär wahrgenommene demokratische Ordnung und erwartet einen Tag X. Das ist seit Ende des Zweiten Weltkriegs ein wichtiges Narrativ der extremen Rechten. Tag X als Erlösungsmoment, an dem Unruhen zur Machtübernahme genutzt werden. Das Misstrauen ist anschlussfähig an rechtsradikalen Kulturpessimismus und rechtsterroristische Umsturzfantasien. Und daher gibt es diverse rechtsextreme Prepper-Netzwerke.
Vielleicht erinnern sich manche noch an das Jahr 2017 und den Fall Franco A. Da kam das Thema zumindest für mich erstmals so ins öffentliche Bewusstsein. Ich hatte davor wenig Ideen von der Prepper-Szene. Franco A. ist ein Bundeswehrsoldat gewesen, der sich 2015 mit falscher Identität als syrischer Geflüchteter registriert hatte. Und unter dieser Tarnidentität hat er dann Terroranschläge geplant. Er wurde inzwischen wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und Verstößen gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz zu 5,5 Jahren Haft verurteilt. Im Umfeld von Franco A. gab es zwei rechtsextreme Prepper-Netzwerke. Das sogenannte Hannibal-Netzwerk, das war ein Chat-Netzwerk aus verschiedenen Gruppen, die die Machtübernahme am Tag X geplant und vorbereitet haben soll. Und zum anderen den Verein UNITA, der sich als eine Art Geheimbund verstand und paramilitärische Trainings organisierte. Sowohl im Verein als auch in dem Chat-Netzwerk waren Angehörige von Sicherheitsbehörden. Diese Enthüllungen beförderten dann die öffentliche Diskussion um rechtsextreme Netzwerke innerhalb von Bundeswehr und Polizei. Seit 2017 werden Teile der Prepper-Szene durch den Verfassungsschutz beobachtet. Allerdings geht man nicht davon aus, dass es eine generelle Gefährdungsanlage durch Anhängende der Prepper-Szene gibt, sondern dass es sich hier eben schon auch um einen bestimmten Personenkreis handelt. Also nochmal, nicht alle Menschen, die preppen, sind eben auch radikalisiert und in der extremen Rechten unterwegs.
Insofern gibt es auch Prepper-Plattformen, die sich von Extremismus ganz deutlich auch distanzieren. Aber man muss sagen, die Grenzen sind fließend. Ein Prepper-Portal rief während des pandemiebedingten Lockdowns im Frühjahr 2020 dazu auf, die staatlichen Corona-Maßnahmen mitzutragen. Das provozierte heftige und rechtlich problematische Hasskommentare. Auch Distanzierung von Verschwörungserzählungen provozieren teils Kontroversen.
Politisch lässt sich die Preppenden-Szene als eher konservativ einordnen. Ihr Ziel ist es, das Bestehende zu schützen, den eigenen Wohlstand zu bewahren. Es geht um materiellen Wohlstand und gewohnte Lebensnormalität. Die Preppenden bezeichnen ihre Vorsorge als Ver- oder Absicherung für den Fall, dass die gesellschaftliche Stütze der eigenen Lebensnormalität versagt. Gesellschaftlich ist das Bedürfnis nach Absicherung besonders in der Mittelschicht, im abstiegsbedrohten Kleinbürgertum zu finden. Das sind laut Forschung Milieus, die aufsteigen wollen, aber wegen beschränkter Ressourcen gute wirtschaftliche Rahmen und Bedingungen brauchen, weil sie eben nicht das Geld haben als Backup sozusagen, dass sie bei nicht funktionierendem Staat und nicht funktionierenden Unterstützungen auch diese Möglichkeiten hätten. Prepper-Plattformen thematisieren immer wieder die Sorge um wirtschaftliche Entwicklung. Also da dockt dann diese Abstiegsangst an. Es geht um die Sicherheit von Renten, die Lohnentwicklung und die Angst vor einer großen Depression. Folgerichtig setzte beispielsweise in den USA der Boom an Preppenden nach der Finanzkrise 2008 ein. Also Abstiegsängste machen Preppen attraktiv, weil man eben den eigenen Platz in der Gesellschaft erhalten will.
Auch Geschlechterrollenbilder sind hier traditionell. Also Männer finden hier ihre traditionelle Rolle des Beschützers, Ernährers und Versorgers. Preppen ist also eher ein Männerphänomen. Krisenvorsorge als männliche Fürsorge, die gesamtgesellschaftlich unter Druck und in die Kritik gerät. Krisenvorsorge stützt alte Wertvorstellungen, kann man sagen. Preppen ist insofern auch ein Gegenpol zu Lebensstilen aus dem links-grünen Spektrum. Dort werden durch drohende Krisen radikale Veränderungen der gesellschaftlichen Verhältnisse eher gefordert. Im Preppen ist die Zukunft kein Anlass zu gesellschaftlichen Lernprozessen, sondern eher ein technisches Problem, das Ausrüstung und Fähigkeiten braucht.
Genau, also während man sozusagen, wenn man das jetzt mal so ganz gegenüberstellt, dann kann man sagen, die einen sagen, okay, es gibt Krisen, es wird sich die Welt verändern. Wir müssen uns vorbereiten, in Anführungszeichen, aber eben indem wir was Neues machen, indem wir anders denken, indem wir alternative Wege gehen. Und dann gibt es dieses eher konservative Milieu, das sagt, es gibt Krisen und das heißt, wir müssen uns so vorbereiten, dass wir die Dinge, die uns helfen, den Status quo beizubehalten, immer schon vorrätig haben und einfach so weitermachen können, wie wir wollen. Also es geht nicht darum, was zu erlernen und was anders zu machen und vielleicht proaktiv zu ändern, sondern zu versuchen, durch Essen und militärisches Training dann die Sachen so aufrechterhalten zu können.
Und vor allem die Sachen für sich selbst aufrechterhalten zu können. Ne? Also ich würde jetzt auch sagen, in so einem linksgrünen progressiven Spektrum, wo man dann drüber nachdenkt, wie müssen wir Gesellschaft verändern, um mit Krisen anders umzugehen oder Krisen zu vermeiden, geht es ja auch immer um Gesellschaftsmodelle, wo halt die Form des gesellschaftlichen Zusammenlebens auch gewahrt bleibt, also wo man als Gesellschaft mit Solidarität funktioniert und nicht die Vorstellung hat, wie kann man sich da als Einzelkämpfer irgendwie am Überleben halten.
Preppen passt in eine Zeit, in der Resilienz, Widerstandsfähigkeit als Begriff auch so ein Modewort ist. Und dieses Interesse zeigt sich auch an Serien, Filmen und Computerspielen, wo es ganz häufig um so einen individuellen Überlebenskampf geht. In der Serie The Walking Dead kämpfte eine Gruppe Überlebender in einer postapokalyptischen Welt gegen Zombie-Horden. Dann gibt's Reality-Formate, die es zeigen, wie man in der Wildnis überleben kann. Insgesamt ist so Überlebenssituation ein Sinnbild dafür in der Populärkultur, worauf es im Leben ankommen würde, nämlich Einstellung und Durchhaltevermögen.
Und man sieht sich in pluralistischen, liberalen Gesellschaft mit einem Verfall der Gesellschaft konfrontiert. Also einem Verfall des als homogen imaginierten deutschen Volkskörpers. Wegen Zuwanderung oder der Inklusion gesellschaftlicher Gruppen, die die extreme Rechte abwertend konstruiert. Der Ausnahmezustand ist für die extreme Rechte permanenter Ist-Zustand, kann man sagen. Er dient zur Inszenierung der eigenen Opferwerdung. Es gibt eine aktuelle Studie von Pia Müller aus dem Jahr 2025, die beschäftigt sich mit Preppenden und dabei erhob sie 23 Gruppen und Kanäle mit Prepping-Bezug auf Telegram. Die Gruppen bzw. Kanäle hatten von 58 bis 10.000 Mitglieder bzw. Abos. Die Prepping-Gruppen oder Kanäle auf Telegram waren in ein verschwörungsideologisches, querdenkenspezifisch populistisches und extrem rechtes Netzwerk eingebunden. Ideologische Ausrichtungen sind anknüpfungsfähig aneinander und verschwimmen dabei oft. Einzelne AkteurInnen spielen eine bedeutende Rolle, ihre Nachrichten werden häufig geteilt.
Das war insofern als problematisch eingestuft von Pia Müller, weil die institutionalisierten Medien und der professionelle Journalismus in diesen Kontexten abgelehnt wurden und die Gruppen extrem empfänglich waren für Desinformation und Verschwörungserzählungen. Und das führt dann natürlich dazu, dass man nicht von anderswo intervenieren kann, weil ja Quellen fehlen, die alle Beteiligten als seriös erachten. Also diese Begriffe, ne, von wegen die Systemmedien etc. Da ist so viel Misstrauen da, dass schon das, was da kommt, erstmal nicht geglaubt wird. Und so fehlt die Möglichkeit, da glaubhafte Informationen rüberzubringen, die das Kartenhaus der Verschwörungserzählung vielleicht auch ein bisschen angreifen können.
Seit Beginn der Covid-19-Pandemie gibt es einen bedeutenden Zuwachs. Das ist, glaube ich, leicht nachzuvollziehen, ne, weil die allgegenwärtige Präsenz auch von Krisen oder die Thematiken um Krisen und Krisenvorsorge zugenommen hat. Es gibt zudem eine Hinwendung zur Verschwörungsideologie. Auch das sehen wir so gesamtgesellschaftlich ja auch. Man knüpft auch an die Querdenkenbewegung an. Es gibt aber auch Gruppen, die sich nur inhaltlich mit Prepping beschäftigen, es also nicht automatisch verschwörungsideologisch oder rechtsextrem leben. Die Anknüpfungspunkte zu diesen Ideologien sind nicht automatisch ein Einfallstor. Eine untersuchte Gruppe nimmt sie nicht an und hinterfragt sie sogar. Im Ergebnis aber zeigt sich, dass es ein digitales Ökosystem von Prepping-bezogenen Gruppen gibt, das von verschwörungsideologischen, Corona-spezifisch populistischen und extrem rechts kommunizierenden AkteurInnen geprägt ist. Das alles birgt natürlich erhebliche Radikalisierungspotenziale. Also das ist ja ganz stark verwoben mit antidemokratischen, antipluralistischen Einstellungen, auch menschenfeindliche Ideologien, gerade auch über diese ganzen Verschwörungsideologien und dergleichen. Also ich glaube, das ist leicht nachvollziehbar, dass hieraus auch eine ganz konkrete Gefahr und Radikalisierung entstehen kann.
Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Zusammengefasst lässt sich sagen, Preppende wollen sich vorbereiten auf eine Krisensituation, in der sie erwarten, dass der Staat nicht mehr funktioniert. Insgesamt ist das Milieu eher konservativ, will also bewahren, auch was Geschlechterrollenbilder angeht. Prepping weist per se eine gewisse Staatsskepsis auf. Zwar gibt es Gruppen, die sich nur für die Krisenvorsorge interessieren, häufig aber geht es einher mit Verschwörungsideologien und extrem rechten Narrativen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.